Female View on Football. Ein Kicker-Podcast, präsentiert von LinkedIn.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Es ist mittlerweile unsere dritte Folge und ich finde, wir sind in einer der schönsten Bundesliga-Städte. Blicken hier auf ein herrliches Bergpanorama. Die Schwarzwaldklinik lässt grüßen. Das einzige Problem ist, es ist doch immer eine kleine Weltreise hierher und es gibt so viele Blitzer, Valeska. Ich weiß nicht, ob unser Gast damit auch schon Erfahrung gemacht hat mit dieser ganz besonderen Art der Autogrammkarte.
Also wir sind nach Freiburg gefahren, von Köln und Berlin aus und freuen uns, dass Christian Günther Zeit sich genommen hat. Der Kapitän des SC Freiburg.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Keiner hat so viele Bundesligaspiele gemacht für den SC Freiburg wie er. Wir sind sehr gespannt, was es mit ihm alles zu besprechen gibt. Und lieber Christian, bei uns ist das so, dass man zu Anfang immer erstmal 5W-Fragen beantworten muss, um in diesen Podcast reinzukommen. Oh. Bist du bereit?
Das heißt, ich kann noch rausfliegen, oder wie sieht's aus?
Du musst ja erstmal qualifizieren jetzt.
Genau. Los geht's. Was für Tipps gibt der Papa denn heute, der ja mitbekommen hat, wie viel du eingesetzt hast für deine Karriere?
Ganz schwere Frage zum Start.
Sag ja, Herausforderung.
Kann ich die Frage nochmal
hören? Okay, wir spulen nochmal zurück.
Ja, wir spulen nochmal zurück.
Also was für Tipps gibt dir der Papa heute noch so, als Bundesligaspieler, jetzt, der ja verfolgt hat, wie schwer das war, überhaupt hier hinzukommen?
So viele Tipps mittlerweile gibt er mir eigentlich gar nicht mehr. Eher ein Feedback, wie er so das Spiel gesehen hat und ihn interessiert es dann eher mehr, was ich dann zum Spiel sage, weil er es dann natürlich immer noch aus einer anderen Perspektive sieht und ihn dann eher dann wieder interessiert, wie es auf dem Platz rüberkam. Ich glaube, er gibt mir nur noch Tipps außerhalb vom Fußball, beziehungsweise einfach Dinge, die nette Fußball betreffen. Ich glaube, ich kann ihn auch viel mittlerweile fragen, weil ich selber eine Tochter habe und kann mir da andere Tipps holen.
Wo, lieber Christian, ist denn dein Sehnsuchtsort?
Mein Sehnsuchtsort, ja, ich muss schon sagen, das ist schon mein Heimatdorf. Ich bin mittlerweile hierher gezogen. Ich fühle mich auch extrem wohl, aber es kommt dann doch nichts über mein Dorf da oben im Schwarzwald, im Nirgendwo. Da fühle ich mich immer noch wohl und da zieht es mich doch auch immer wieder hin.
Welche Seite von Christian Streich ist der Öffentlichkeit nicht so bekannt?
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da gibt es wirklich fast keine Seite. Klar, wobei die emotionale Seite sieht auch jeder am Spielfeldrand von ihm. Ich glaube, das ist bei uns dann in der Kabine oder in Besprechungen manchmal auch nicht anders. Deshalb glaube ich, ist er wirklich ein Typ, der in der Öffentlichkeit eigentlich so rüberkommt, wie er wirklich auch hinter der Kulisse ist.
Welche Rituale hast du vor einem Spiel?
Mittlerweile, früher hatte ich eigentlich gar keine, aber bei mir hat sich so ein bisschen einpendelt, dass ich den Platz erst mit dem rechten Fuß betrete und dann nochmal nach oben schaue zu meiner Oma, die vor 2 Jahren verstorben ist und das hat sich so ein bisschen zu meinem Ritual entwickelt.
Die hat bestimmt ein wachsames Auge auf dich.
Ja, mit Sicherheit, ja.
Wenn man 6-0 in Gladbach gewinnt, wovon träumt man dann in den Tagen danach?
Ich glaube, wir haben diese Saison schon die Höhe und Tiefe mitgemacht. Also wir sind von 10 ungeschlagen oder 9 ungeschlagene Spiele in 3 Niederlage. Also wir haben jetzt das Hoch und das praktische Tief dann schon wieder durchlebt. Deshalb glaube ich, können wir es richtig einordnen. Das war eine außergewöhnliche erste Halbzeit. Wir sind alle in der Kabine gesessen, konnte es selber kaum glauben. Aber ja, ich glaube, wir wissen, dass wir nicht Abhebe brauchen. Wir haben, wie gesagt, dieses Jahr schon alles erlebt und deshalb gilt es einfach, demütig zu bleiben und weiter nach vorne zu schauen.
Ich würde sagen, Christian ist qualifiziert, oder?
Auf jeden Fall, wir können starten.
Die erste Frage war aber schon schwierig, das muss ich sagen. Die habe ich erstmal nicht verstanden.
Ab jetzt wird es einfacher.
Es liegt im Zweifel auch am Fragenden.
Ja, das nehme ich komplett auf mich.
Nein, alles gut. Ich würde sagen, dann greifen wir das gleich doch nochmal auf. Vielleicht sollten wir mal zum Verständnis sagen, wir treffen uns heute quasi 3 Tage nach dem Spiel in Gladbach. Die Folge erscheint ja ein bisschen später. Aber es war ja wirklich der höchste Sieg in der Clubhistorie. Jetzt habt ihr euch, glaube ich, heute das erste Mal danach wieder getroffen. Ihr hattet frei. Spricht man darüber noch? Oder?
Wir hatten Auslauf am Montagmorgen noch. Ja, es war für alle auch nach dem Spiel und auch die Tage jetzt danach. Man kriegt natürlich sehr viele Nachrichten nach dem Spiel. Die Tage danach wird man natürlich ein Stück weit mit Lob überschüttet. Klar, das ist schon noch präsent und für uns natürlich auch außergewöhnlich gewesen. Aber es war halt dann doch nur ein Spiel. Es gibt noch viele Spiele zu spielen und das wissen wir auch. Wir sind natürlich froh, dass wir die Niederlage, den Box so ein bisschen umgestoßen haben mit dem Sieg jetzt, und das war für uns mal vorneweg das Wichtigste. Und dass es natürlich dann noch historisch wird, mit dem haben wir nicht gerechnet, aber ja, freut uns natürlich.
Aber es war ja auch nicht so eine ganz einmalige Aktion, weil ihr seid auf Platz 4 hinter Bayern, Dortmund und Leverkusen. Also das ist ja auch kein Zufall, dass ihr jetzt dann vielleicht so ein Spiel macht. Sind die Kräfteverhältnisse so in dieser Saison irgendwie ein bisschen anders verteilt oder wie ist deine Sicht auf die Dinge?
Ich kann jetzt mal nur von uns sprechen. Wir haben im Sommer fast keine Spieler verloren, haben mit der Junge viel Qualität dazu bekommen, haben extern auch noch gute Spieler verpflichtet. Das heißt, natürlich die Breite ist bei uns größer geworden. Und ja, der Grundstock war da und ich glaube, das ist bei uns immer wieder so ein wichtiger Faktor, weil es dann doch auch Jahre gibt, wo vielleicht 2 oder 3 Spieler uns verlassen. Und das macht es dann gerade auch in den Anfängen immer wieder schwierig. Und das war eigentlich von Beginn an so dieses Jahr bei uns, ja, dass das schon gepasst hat und dass man sich gekannt hat und dass da nicht viel Neues war. Und ja, dadurch sind wir, glaube ich, echt richtig gut in die Saison gestartet. Mit dem haben wir natürlich auch nicht in dem Ausmaß gerechnet, aber ja, man ist dann so ein bisschen im Flow. Und ich glaube insgesamt, dass die Bundesliga die letzten Jahre enger zusammengerückt ist. Ich glaube von, ich nehme mal Bayern, Dortmund so ein bisschen raus, aber ab Platz 3 bis gefühlt Platz 12 oder so, finde ich, ist es enger geworden. Man sieht auch immer wieder andere Mannschaften sind vorne mit dabei. Ja, ich glaube, dass da einfach die Konkurrenz größer wird und ja, das spiegelt sich, glaube ich, auch dieses Jahr so ein bisschen wieder, dass gerade auch Mannschaften, die vielleicht die letzten Jahre immer wieder da vorne gestanden sind, gerade ein bisschen Probleme haben. Aber schauen wir mal, wie es dann noch weitergeht diese Saison.
Wir wollen natürlich gleich auch noch ein bisschen genau über deine Rolle hier sprechen beim SC und über den Trainer, aber vielleicht können wir vorher nochmal über eure beiden signifikanten Stärken eigentlich sprechen. Das sind ja zum einen die Standards. Wir haben auch gerade hier oben Vincenzo Grifo gesehen, der hatte natürlich eine ganz breite Brust, denn alle Tore nach dem 0:2 sind durch Standards gefallen und er hatte immer sein feines Füßchen drin. Also Standards, das ist echt so eine Qualität, die schadet nur dem, der sie nicht hat, oder?
Ja, ich glaube, das ist bei uns schon auch etwas, wo man viel Wert drauf lege, wo man auch viel Arbeit rein investieren, weil wenn man natürlich gewisse Statistiken sieht, wie viele Spiele über Standards entschieden werden, dann weiß man, dass die extrem wichtig sind in einem Spiel und da haben wir jetzt schon über die letzten Jahre hinweg sehr viel Arbeit rein investiert und tun das immer noch und ja, wie gesagt, dann kann man eben gerade auch enge Spiele, wo es dann auch wirklich die ganz kleinen Details ankommt, kann man dann für sich entscheiden oder mal einen Ausgleich machen und oder Spiele dann auch wieder drehen. Und ich glaube, das ist schon extrem wichtig.
Und da haben wir natürlich noch die Defensive. Dein Metier sozusagen. Jetzt habt ihr gegen Gladbach mal mit der Viererkette gespielt, aber zum Beispiel Kollege Schlotterbeck und Lienhardt haben auch getroffen. Ist eigentlich ja gar nicht so ihr Arbeitsauftrag, aber ist ja super, wenn das dann auch gelingt. Ihr habt die wenigsten Gegentore in der Bundesliga, nur 13. Das sind sogar 2 weniger als die Bayern. Was macht euch denn im defensiven Verbund so stark?
Ich glaube, das Wort Verbund ist genau das Richtige. Von vorne bis hinter, dass jeder sich an der Arbeit gegen den Ball, ja, dass da jeder mit dabei ist, dass sich da keiner rausnimmt. Ja, und dass jeder dem anderen hilft, dass jeder für den anderen fightet. Wenn einer mal einen Zweikampf verliert, dass der Nächste da ist. Wenn einer mal einen Fehler macht, dass der Nächste da ist. Und dieses Bewusstsein ist bei uns, glaube ich, gerade extrem da. Aber ja, wir dürfen da auch keinen Schritt weniger machen, weil ich glaube, da ist in der Bundesliga dann auch zu viel Qualität. Ich glaube, wir haben es gesehen in Bochum zum Beispiel, man macht 2 Fehler und dann klingelt es. Und ich glaube, das muss man minimieren und ich glaube, das haben wir bis jetzt in der Saison sehr, sehr gut gemacht. Und da wollen wir natürlich dran anknüpfen.
Jetzt hast du diese ganz besondere Rolle, du bist der Kapitän hier, bist aber schon so lange im Club, 15 Jahre, glaube ich, wenn wir richtig gerechnet haben, mit 13 hier angefangen und dann quasi unter Christian Streich Bundesligaspieler geworden, jetzt die meisten Bundesligaspiele und jetzt habt ihr so ein schickes neues Stadion. Hat man da so vor dem geistigen Auge, jetzt gerade auch, weil es natürlich sportlich gut läuft, hat man da so einen Film ablaufen, wovon man vielleicht träumt hier in Freiburg mittelfristig?
Ich glaube, das war schon ein Stück weit immer das Ziel, dass man sich natürlich in der Bundesliga wirklich auch sehr gut etabliert. Und das Ziel, glaube ich, ist von jedem Verein, aber von Freiburg natürlich auch, auf lange Sicht nicht immer nur gegen den Abstieg zu spielen. Man weiß, wo wir herkommen. Ich glaube, es geht auch nur mit einer gewissen Demut, aber auf lange Sicht, glaube ich, ist das schon auch ein Ziel und ich glaube, das ist auch das, was das neue Stadion auch ein Stück weit mit ausdrückt. Ich glaube, natürlich gibt es dann ein Stück weit mehr Einnahme. Das bedeutet natürlich auch, ja, man kann vielleicht der ein oder andere Spieler doch nochmal ein Jahr halten, den man vielleicht vorher verloren hätte. Und ich glaube, das ist schon ein Schritt, den man hier gehen will. Ich sage jetzt nicht, dass wir in die Champions League kommen müssen oder in die Europa League.
Ihr
oder
seid aber gerade offen mit der letzten
Platz. Ja, da sind wir gerade. Aber ich glaube, es geht ja um die Zielrichtung vom Verein. Ich glaube, da geht es einfach, sich wirklich weiter zu stabilisieren. Die Konkurrenz schläft nicht. Ich glaube, das sieht man in der Bundesliga immer wieder. Gerade auch, welche Vereine noch schlummern in der zweiten Liga. Gerade da kann immer wieder was mit hochkommen. Und deshalb gilt es einfach da stabil zu sein. Und ich glaube, da sind wir auf dem besten Weg. Natürlich ist für mich jetzt so über die Jahre gesehen schon ein Stück weit ja ein Traum, wie wir schon auch so dastehen insgesamt alle.
Bescheiden ganz ist bescheiden. Man in Freiburg.
So ist er, der Christian Günther. Apropos neues Stadion, ich war neulich auch zum ersten Mal da beim Spiel gegen Leipzig. Ich habe übrigens noch nie so einen großen Fahrradparkplatz vor einem Bundesliga-Stadion
gesehen. Ja, den braucht man in Freiburg.
Den braucht man. Es spiegelt irgendwie super auch die Stadt wider. Ich meine hier, das Dreisamstadion ist natürlich irgendwie herrlich mit diesem Bergpanorama und so. Das hatte schon auch
vor
immer was
Bäumen.
Sehr Uriges. Genau, auf jeden Fall in diesem neuen Stadion sitzt man auch auf der Pressetribüne eigentlich sehr schön nah dran am Spielfeld und das hat mir auch die Gelegenheit gegeben, dich mal so ein bisschen zu beobachten und ich wünschte, die Leute könnten uns jetzt sehen und ich könnte das vormachen, weil ich fand es total cool, wie du eigentlich dieses Spiel, auch wenn du nicht am Ball bist oder der Ball gar nicht in deiner Nähe ist, wie du das körperlich so miterlebst. Du hast so eine ganz bestimmte Körperhaltung und dann gehst du auch immer so mit dem Finger manchmal so mit, wie der Ball so läuft. Das fand ich irgendwie total faszinierend. Ist das so, empfindest du das so, dass du in einem totalen, kompletten Tunnel bist, während des Spiels?
Wenn ich mich im Nachhinein manchmal sehe, im Video, dann denke ich mir schon, dass ich in irgendeinem Film bin. Ich habe auch einen Tick mit der Arme, glaube ich, wenn ich den Ball mit dem rechten Fuß spiele, dann habe ich die unmöglichste Armhaltung. Also wenn ich das immer auf Bilder sehe, denke ich mir selber, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ja, ich glaube, ich kann mich da nicht wirklich drauf konzentrieren im Spiel, dass ich mich noch irgendwie ganz filigran bewege und jeder Arm richtig sitzt. Ja, weil man einfach, oder ich da mit Chrisse bin und natürlich voll mit dabei bin. Und aber ich habe das schon öfters gehört, dass ich da ein leichter Tick habe ab und zu.
Aber gerade, man spürt diese Bescheidenheit hier grundsätzlich ja auch im Verein, bei dir jetzt auch wieder. Du bist 28, schon so lange hier in diesem Verein. Sehr bodenständig wirkst du immer, wo auch mal du dich äußerst. Gibt's auch irgendwas, wo du so total ein typischer Bundesliga-Profi bist?
Hashtag Klischee.
Hashtag Klischee. Ja, ich glaube, Klischee, ich weiß es nicht.
Uhren, Autos, Schuhe.
Ja, ich muss sagen, Uhren, da kommen sie immer wieder zu mir und sagen, kauf dir jetzt mal eine. Aber bis jetzt habe ich mir noch keine Rolex oder so gegönnt, weil ich auch nicht so der Uhrenträger bin. Aber jeder, der das sich kaufen möchte und auch ein Faible dafür hat, der soll das natürlich tun. Natürlich, ich fahre gern auch schöne Autos, aber es muss bei mir jetzt auch kein Ferrari oder so sein.
Sondern?
Ich fahre Mercedes, ein GLE, ein Diesel, also ein Familienauto mehr oder weniger. Ich glaube, ich finde es auch immer schwierig, wenn Fußballer nur auf das reduziert werden. Es gibt natürlich einige, die sich das gönnen und die sich das leisten, aber ich glaube, man darf die auch nicht alle immer nur in so eine Schublade reinstecken und sagen, die sind arrogant oder kaufen sich nur teure Sachen. Ich glaube, da gibt es auch Jungs, die gönnen sich sowas, aber die sind trotzdem bodenständig in dem, wie sie sich geben und wie sie mit anderen Menschen umgehen. Und ich finde, das ist so das Wichtige, wie man sich da gibt. Ob man dann 5 Autos in der Garage hat und keine Ahnung, wie viele Uhren im Kleiderschrank. Ich glaube, da kommt es einfach drauf an, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und ich glaube, da sollte man auch drauf achten und nicht, wie jemand dann aussieht oder was er trägt.
Absolut. Ich habe neulich, war ich bei einem Spiel von Eintracht Frankfurt und dann habe ich da plötzlich einen jungen Mann gesehen und der war so unscheinbar. Ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt und am Ende war es Sebastian Rode, weil er trug wirklich eine ganz normale Jeans, ganz normales T-Shirt, Turnschuhe und ich dachte mir so, wow, das ist ja cool. Also der ist wirklich auch total bodenständig und da gibt es natürlich aber auch Profis, die sind irgendwie total schillernd, wenn die mal verletzt sind und die kommen zum Interview, die haben dann Outfits an, da denkt man so, wow, was ist das denn? Paris lässt grüßen. Ich weiß nicht, gibt es bei euch in der Mannschaft auch so eine schillernde Persönlichkeit?
Klar,
also ja.
Schon auch. Ich glaube, der Demi ist schon einer, der so ein bisschen genau das verkörpert. Aber genau ihn beziehe ich da auch mit ein, dass er einfach neben Platz so ein super Typ ist und wirklich mit jedem Mensch auch gleich umgeht und ein total lieber Kerl ist. Obwohl er halt ein auffälliger Mercedes fährt oder wie auch immer. Für mich kommt es da schon drauf an, wie gibt er sich Nebenplatz und wie gibt er sich auch Fans gegenüber oder andere Menschen gegenüber. Und da ist er wirklich, was das angeht, ist er bodenständig und immer zuvorkommen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Was er dann schlussendlich trägt oder welche Autos er fährt, das soll ja jedem selber überlassen werden. Und wie gesagt, für mich ist wichtig, dass das andere stimmt und das ist bei ihm zu 100%.
Werbung.
Wir wollen mit unserem Podcast den weiblichen Blick auf den Fußball und damit im Grunde genommen auch auf die gesamte Gesellschaft abbilden. Wir hoffen, dass wir so gemeinsam mit dem Kicker einen Veränderungsprozess anschieben können. Zum Glück sind wir aber nicht die Einzigen, die erkannt haben, dass die Welt sich in so vielen Bereichen in einem Wandel befindet. So auch das soziale Netzwerk LinkedIn. Die haben sich ja bekannterweise auf den Bereich Beruf und Karriere spezialisiert und dieses gesellschaftlich relevante Thema bilden sie auch in ihrem Podcast ab. Der heißt Network. Das ist der Podcast zum Berufsstart. Mehr dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. In der aktuellen Staffel geht es um die Frage, wie gut das Arbeiten aussehen kann und sollte. Moderator Friedemann Karek spricht mit Menschen, die die Arbeitswelt diverser machen wollen, nachhaltiger, fairer. Alle 2 Wochen gibt's dienstags eine neue Folge Jetzt reinhören. Denn schließlich bestimmt das Berufsleben ja einen großen Teil unseres Alltags und wenn man auf der Arbeit glücklich und zufrieden ist, wirkt sich das natürlich auch positiv auf unser Privatleben aus. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle daran beteiligen, diese Welt diverser, bunter und gerechter zu machen. Werdet auch ihr Changemaker. Hashtag Conversation for Change.
Werbung.
Also ich habe auch gestern zu Valeska gesagt, ich mache immer super gerne Interviews beim SC Freiburg, weil alle Spieler sind wirklich immer höflich, einfach sehr viel Respekt, sehr viel Freundlichkeit, egal auch wie das Ergebnis ausgefallen ist. Ne? Selbst wenn ihr mal verliert, man kann mit euch eigentlich immer gut sprechen und ihr seid trotzdem immer freundlich. Das finde ich
und
echt gut.
Man muss natürlich auch einen noch mit reinnehmen, den Trainer. Das ist natürlich genauso. Also der ist für uns natürlich, ist es eine Freude immer, irgendwie Christian Streich zuzuhören. Einfach, weil er irgendwie immer was zu sagen hat, weil er sich Gedanken macht, weil er auch sich natürlich oft zu gesellschaftlichen Dingen äußert. Da würde mich mal interessieren, so du als Kapitän, hast du eigentlich auch das Gefühl manchmal, weil du eine Person des öffentlichen Lebens bist, du müsstest dich manchmal auch zu bestimmten Dingen äußern oder hältst du dich da eher zurück? Oder nutzt du dieses Forum auch manchmal eben, um zu bestimmten Sachen dann mal was zu sagen?
Ich glaube, mir liegt da manchmal auch ein bisschen was auf der Lippe, beziehungsweise manchmal wäre es auch nicht verkehrt, wenn man sich wirklich komplett ehrlich dazu äußert, aber ich finde, heutzutage mittlerweile muss man echt extrem aufpassen, was man sagt. Klar, von außerhalb fordert man immer mündige Spieler, die auch mal auf der Putz hauen und so. Das Problem, was ich dann habe, ist, wenn das jemand macht, dann wird er direkt durch den Dreck gezogen hinterher. Das heißt, dann wird natürlich auf jeder Aussage drauf rumkaut, ob das jetzt wirklich auch hundertprozentig so ist. Und deshalb muss ich sagen, bin ich da eher vorsichtig. Ich meine, der Trainer äußert sich zu Themen, ich glaube, wo auch viele dann das auch wirklich gern hören, was er sagt, beziehungsweise seine Meinung auch so ist, dass es das nicht irgendwie abwertend irgendjemand gegenüber ist oder dass nur schlimme Dinge angesprochen werden. Ich glaube, ja, da kann man hinterher nicht irgendwie auf ihm drauf rumhauen. Ich glaube, zu dem Thema kann man sich auch äußern, aber ja, wenn es andere Dinge sind, finde ich halt, dass es wirklich oft so ist, wenn da mal ein Spieler da ist und der sagt dann wirklich, jetzt ein Beispiel, Marco Reus, mit der Taktik, dass er gesagt hat, ja, die Viererkette war halt in der ersten Halbzeit nicht so gut und in der zweiten Halbzeit war die Fünferkette besser. Dann wird ihm direkt ausgelegt, dass er Marco Rose kritisiert für die Taktik, aber es ist ja einfach nur seine Wahrnehmung gewesen, dass das einfach so war und das war ja Fakt. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass mir der Trainer dafür kritisiert oder so, sondern einfach, das war seine Wahrnehmung. Und hinterher, überall steht Marco Reus mit Marco Rose im Clinch, sie verstehen sich nimmer oder gibt's Probleme, er schießt gegen seine Taktik und was auch immer. Da wird dann so viel draus gemacht, wo ich mir halt dann denke, okay, da äußerst dich am besten nie mehr irgendwie zu so einem Thema, weil
die Konsequenzen muss man quasi tragen.
Genau,
ne?
Dass halt direkt wieder drauf rumkauen wird und das finde ich dann manchmal schade. Wenn jemand einfach seine Meinung so äußert und auch gar nicht, wie gesagt, abwertend irgendjemand anderem gegenüber, sondern ja, das einfach nur beschrieben hat, wie es war.
Du hast dich aber zu dem Thema Kimmich dezidiert auch geäußert und hast gesagt, dass die Debatte, also die Art und Weise, so habe ich das zumindest verstanden, wie die Diskussion geführt wurde, dir nicht gepasst hat. Was genau hat dir daran nicht gepasst?
Ja, da geht es eigentlich auch eher drum. Ich fand das Interview mit dem Herrn Wasserzieher fand ich soweit in Ordnung. Es hat jeder seinen Standpunkt vertreten. Ich glaub,
Patrick Wasserzieher von Sky, genau, muss man dazu sagen.
Genau, und ich fand auch, Jo Kimmich hat seinen Standpunkt vertreten, dass er einfach sich noch nicht so weit fühlt, dass er noch Bedenken hat. Und ich finde, sowas muss man respektieren. Und da finde ich dann, wenn du dann in sämtliche Zeitungen liest, Impfverweigerer, der Nächste sagt, der muss sich sofort impfen, das kann doch nicht sein, dass der Profifußballer jetzt sagt, er lässt sich nicht impfen. Stand jetzt haben wir keine Impfpflicht und ich finde, dann sollte man auch das respektieren und da geht es nicht darum, dass er ein Corona-Leugner ist oder sonst irgendwas, sondern einfach, er hat seine Bedenken geäußert und ich finde, das ist völlig legitim, wenn man das hat und wenn man das dann auch äußert und ich finde, da muss man einfach respektvoll damit umgehen und ich finde, das war halt nicht der Fall. Klar, dann, das ist ja bei Fußballer natürlich öffentliche Personen, da schält sich Politik mit ein. Ich meine, ich glaube, auf ihm war es hinterher schon so, dass da, also glaube ich, so wie ich das natürlich wahrgenommen habe, dass da natürlich auch ein extremer Druck dann kommt, was da auf einen einprescht. Und er hat eigentlich nur so seine Meinung geäußert. Ob man jetzt der Meinung ist oder nicht, das stelle ich jetzt mal wirklich komplett auf Seite, sondern da geht es mir einfach um den Grundsatz.
Um die Art und Weise, wie genau, man miteinander spricht, genau, und ob man sich vielleicht mal zuhört und auch andere...
Genau, und man kann anderer Meinung sein und das ist auch völlig legitim, wenn der andere dann sagt, ich verstehe das nicht, aber dann ist das doch auch in Ordnung. Und dann muss man nicht hinterher sagen, nee, warum, der ist doch dumm, der muss das doch machen oder das kann doch nicht sein, dass der Bedenken hat. Es wäre ja schön, wenn jeder Mensch gleich wäre und jeder sagen würde, das geht so nicht. Aber das ist halt einfach nicht der Fall und da hat jeder irgendwo seine Bedenken und ich glaube, die darf man auch äußern und ja, das fand ich so ein bisschen schade, wie da einfach damit umgegangen wurde.
Es ist natürlich auch immer sehr polemisch und sehr pauschalisierend. Das waren ja die 5 Impfverweigerer.
Genau.
Darüber haben wir gestern auch gesprochen. Das ist natürlich so, man muss auch, finde ich, mal gucken, wer ist das auch? Wir haben zum Beispiel Musiala, der ist gerade erst volljährig geworden.
Genau.
Es gab ja für Minderjährige ganz andere Regeln, was das Impfen angeht. Und dann hatten wir zum Beispiel Gnabry, der hatte ja selber Corona irgendwie im Frühjahr. Also da gibt es ja auch die Empfehlung, sich dann erstmal nicht impfen zu lassen. Und ich finde, man muss auch irgendwie mal so ein bisschen schauen, wer sagt was und hatte der Corona,
genau,
anstatt immer gleich zu sagen, das sind 5 Impfverweigerer, ohne dass man dann auch die Gründe von jedem Einzelnen kennt.
Ja.
Kimmich hat seine Beweggründe vorgetragen. Genau, finde ich auch. Da kann man am Ende darüber denken, was man möchte, aber es ist seine Meinung und das muss man akzeptieren. Ich glaube, es war halt einfach auch so, dass er natürlich erstens ein sehr bekannter Spieler ist und ich glaube auch so ein bisschen, dass er jemand war, bei dem man die Öffentlichkeit das nicht erwartet hat, dass er quasi eine konträre Meinung hat. Also,
absolut,
dass er sagt, ich habe mich noch nicht impfen lassen. Ich glaube, deshalb war ja das Medienecho auch so groß.
Absolut, aber wie gesagt, wie oft lernt man Leute kennen, die vielleicht sogar psychische Probleme haben und man das niemals von denen denken würde. Das heißt, man sieht den, man kennt den, wie der sich gibt und man würde das niemals denken. Das heißt, dieser Mensch ist dann auch vielleicht zu Hause einfach nicht so stark, wie er sich nach außen gibt. Ich will nicht irgendwie sagen, Jo hat irgendwie Probleme oder so, aber ich meine nur grundsätzlich, dass man einfach bei Leuten, wo man es nicht denkt, dass die wegen irgendwas irgendwelche Probleme haben oder sich da Gedanken machen, dass man das einfach so pauschalisiert. Und
ja,
das finde ich einfach schade, dass da jemand seine Meinung äußert hat, die einfach so war und er halt einfach dann so ein bisschen durch den Dreck gezogen wurde. Nochmal, ich finde, es gab da, oder es gibt bis jetzt ja noch keine Impfpflicht, also ist es auch legitim, wenn da einfach jemand sagt, nee, bis jetzt will ich es nicht machen, wenn er irgendwelche Beweggründe dazu hat, das muss man akzeptieren.
Das Einzige ist natürlich, da muss man sagen, die Leute, die ins Stadion gehen, es gibt ja von Stadion zu Stadion, ist es immer noch irgendwie ein bisschen unterschiedlich, manchmal gibt es 2G, also jetzt mal überspitzt gesagt, könnte es sein, die Leute, die ins Stadion gehen, müssen geimpft sein, der Spieler, der auf dem Platz steht, nicht. Das mutet dann natürlich so ein bisschen komisch an.
Hm? Absolut, absolut, aber eben, da reden wir dann von dieser ganzen Auflage, die kommen, wo, glaube ich, mittlerweile wenige noch irgendwas verstehen. Ich glaube, es waren oftmals Dinge, wo man auch nicht unbedingt versteht. Und ich glaube, wo es dann dort so ist und dort wieder so. Ich verstehe das natürlich auch, aber da muss man natürlich auch wieder sehen, es ist wieder ein Arbeitsverhältnis. Angestellte bei ihrem Arbeitgeber musste bis zu diesem Zeitpunkt damals auch nicht sich impfen lassen sozusagen oder konnte mit 3G an der Arbeitsplatz. Jetzt ist der Fußball wieder in der Öffentlichkeit. Also ich glaube, da gibt es so viele Punkte. Das lassen wir am besten weg. Für mich ging es einfach nur darum, dass einfach jemand, der eine andere Meinung besitzt, dass man das auch einfach mal so sagen kann. Und so geht es mir dann auch mit diesem mündigen Spieler, wenn da halt einfach jemand dann mal sagt, wie es dann vielleicht auch in ihm drin aussieht und ihm das halt direkt vorgehalten wird, das finde ich so ein bisschen schade.
Ja, klar, und Social Media hilft da natürlich auch nicht unbedingt.
Nee.
Ich finde aber, klar, Corona ist auch einfach so eine krass neue Situation für uns alle. Ich glaube, keiner macht alles richtig oder falsch.
Absolut nicht.
Man muss sich
am besten reden wir auch gar nicht so viel zu.
Genau, deshalb, ich würde vorschlagen.
Am besten, mir streiche es sogar alles wieder raus,
nein,
weil sonst
nein,
denken
nein.
die Leute.
Ich meine, man könnte darüber ja ewig diskutieren, weil es bewegt ja auch alle Menschen. Aber,
aber man kann es nicht mehr hören, ne?
Genau, man kann es irgendwann auch nicht mehr hören.
Wir gehen mal weiter, einfach thematisch.
Streich würde ich jetzt gerne nochmal zurückkommen, denn auch bei diesem Spiel gegen Leipzig, da hat er die gelbe Karte bekommen. Da war er ja wirklich, also wenn man diese Bilder in Slow Motion gesehen hat auf dem Fernseher, da hatte er kurzzeitig mal eine Kreatur erschaffen, die er irgendwie selber gar nicht mehr bändigen konnte. Aber ich fand es sehr interessant, danach zu beobachten. Also bei ihm folgte auf die Aktion gleich die Reaktion, denn danach saß er wirklich nur noch so auf der Bank mit seinen Armen verschränkt. Also er war eigentlich sofort geläutert und das Erste, was er danach auch im Interview gesagt hat, dass er sich entschuldigt hat beim Schiedsrichter. Also man
das
sieht
macht
einfach,
er übrigens ganz
er
oft.
Er ist ein Mann mit Werten. Ne?
Und das hat er schon ganz oft gemacht in Situationen. Irgendwie, ich überlege gerade, was das war. Kürzlich hat er mal irgendwas gesagt über einen anderen Club und dann hat er sich danach entschuldigt und
das
hat gesagt,
Mainz, jetzt hat er
denen das quasi aufs Tablett gepackt und ich finde das wirklich total bemerkenswert, weil wer macht das heutzutage noch? Das finde ich richtig schön, diese Stärke zu haben, dass man sowas macht. Also das ist das eine ist ja, dass man es denkt, das andere ist, dass man es dann öffentlich sagt.
Ja, ich glaube, da geht es ja auch darum, dass man Fehler macht und hinterher einfach ein Stück weit dazu steht und sich dafür entschuldigen kann und dann, glaube ich, sollte das auch wieder aus der Welt sein.
Also
klar,
er
ist emotional, ich glaube, das...
das lieben wir
das
ja alle.
Cool.
Ja, ich sage ja, das ist bei uns ja das Gleiche. Das ist ja für uns als Mannschaft manchmal Fluch und Säge.
Warum?
Ja, weil natürlich, wenn wir Hinterliga oder wenn wir ein richtig schlechtes Spiel gemacht haben, dann wird es natürlich in der Kabine mal lauter und dann wird es auch echt unangenehm. Also das muss man ja schon wirklich sagen. Aber
vergreift
uns,
er sich im
das,
Ton?
Nein, aber das weckt uns dann schon auch immer wieder auf. Ich glaube, gerade auch in Phase, wo es dann nicht so läuft und dann zweifelt man selber so ein bisschen oder hat so das Gefühl, ja, eigentlich war das Spiel doch gar nicht so schlecht und das nächste wird dann schon wieder, aber er weckt einen dann schon auf, dass wirklich auch jeder wieder mit 100% in jeder Trainingseinheit da ist und ich glaube, die Emotionalität ist für uns super. Ich weiß nicht, ob es für ihn selber immer gut ist, weil natürlich er immer auch total am Maximum ist, auch gerade bei Spiele, man sieht es echt hinterher, dass er da echt auch kaputt ist nach dem Spiel, weil er da echt auch alles rein wirft.
Weißt du zufällig, was der macht, um dann wieder sich so ein bisschen runterzuholen? Geht der abends noch eine
Schön
Runde laufen?
Wein trinkt er dann, oder?
Ganz viel Wein.
Mit Käsespätzle. Haben wir gestern gemacht übrigens.
Er macht schon auch viel Sport. Also ich glaube, er findet da schon auch so den Ausgleich, so ein bisschen Fahrradfahren.
Vielleicht fährt er mit dem Fahrrad. Das macht er, kommt ja auch immer mit dem Fahrrad zum Stadion. Also ich finde, Christian Streich ist wirklich ein gutes Spiegelbild irgendwie seiner Mannschaft. Ich finde, das passt einfach so super zusammen. Und er ist hier sehr verwurzelt. Genauso wie du, darüber haben wir ja schon gesprochen. Gibt es eigentlich für dich irgendein Szenario, das du dir vorstellen könntest, mal woanders zu spielen? Also was müsste da geboten sein?
Bei Stadt und Verein.
Stadt und Verein, genau. Dass du sagst, okay, ich könnte mir das vorstellen. Oder sagst du eigentlich, ich glaube eher nicht. Das hier ist meine Heimat.
Aber ich bin schon so lange im Fußball dabei, dass ich echt auch weiß, dass der Fußball so schnelllebig sein kann und dass ein Spieler, der im letzten Jahr jedes Spiel gemacht hat, im Jahr drauf komplett auf dem Abstellgleis landet und nicht mehr im Kader ist und ja, der Verein einfach dann auf einen anderen setzt oder sagt, okay, wir planen nicht mehr mit dir. Deshalb bin ich da schon auch ein bisschen vorsichtig und sag, ich halte mir das Tor schon auch offen. Ich kann mir das durchaus auch vorstellen, aber Stand jetzt fühle ich mich hier wohl. Für mich passt hier alles. Deshalb, ich lasse mir beide Türen offen. Ich kann es mir absolut vorstellen, dass ich hier meine Karriere beende. Und auf der anderen Seite kann ich es mir auch vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal an dem Punkt bin, wo ich sage, ich brauche nochmal einen neuen Input, ich brauche nochmal ein bisschen was anderes, um vielleicht meine Leistung nochmal steigern zu können. Bisher hatte ich hier immer das Gefühl, dass ich mich verbessern kann und deshalb gehe ich den Weg jetzt auch schon so lange mit. Aber nichtsdestotrotz sage ich hier jetzt nicht, ich bin für immer da, weil ich weiß nicht, was in einem Jahr ist und ich weiß auch nicht, ob der Verein in einem Jahr zu mir kommt und sagt, du, es reicht hier nicht mehr. Wir sehen dich nur noch als Bankspieler oder gar nicht mehr im Kader, dann...
kaum vorstellbar.
Wenn man die Statistik mal bemüht und guckt auf die letzten Jahre, das ist eigentlich unglaublich, dann kann man lesen, dass du in den letzten 7 Jahren, wenn die Statistik korrekt ist, hast du jeweils mindestens 31 Spiele gemacht. Das ist ja irre.
Ich glaube sogar, dass ich eigentlich fast immer über... Ich glaube, es war einmal, wo ich 31 hatte und sonst waren es eigentlich immer 33 oder 34. Ja.
Ganz schön was weggesteckt und in den Knochen, ne? Also mit 28 so jungen Jahren.
Das Schwarzwälder gehen so aus dem tiefen Schwarzwald da oben, das ist, glaube ich, bei mir so ein bisschen drin.
Du hast gerade gesagt, da oben, damit meinst du natürlich dein Heimatdorf. Tennenbronn heißt das.
Genau,
ne?
Ja.
Bei Villingen-Schwenningen, glaube ich.
Wie müssen wir
ich,
uns
ne?
das denn vorstellen? Also, ich habe irgendwie gelesen, da kommt der Bus jetzt auch gar nicht so oft vorbei.
Na, also, prinzipiell ist das Dorf so und ringsrum sieht man eigentlich das, was man da draußen so sieht. Okay. Also, komplett im
so
tiefen
Einsamkeit.
Schwarzwald.
Dunkle
ja, ist
Tannen.
Ja, wunderschön. Wir sind ein Luftkurort. Also, wirklich ein wunderschönes Dörfchen. Wo einfach viel Natur ist. Da kann man sich eigentlich nur wohlfühlen.
Und deine Eltern haben ja wirklich alles dafür gegeben, dass du hier Profi werden kannst, haben dich eigentlich täglich 140 Kilometer sind es, glaube ich, hin und zurück und ist ja auch, glaube ich, durch die Berge, also gar nicht so einfach.
Ja, wir hatten schon öfters dann auch Schneechaos und musste eine andere Route wählen, also wir haben schon ein paar Trips zusammen bewältigt.
Wie würdest du denn dein Aufwachsen beschreiben?
Also für mich würde ich sagen, wenn meine Tochter so aufwächst, dann glaube ich, hat sie wirklich eine sehr, sehr schöne und für mich auch perfekte Jugend. Ich habe nie irgendwie Druck bekommen von meinen Eltern, ich muss das jetzt hier weitermachen, weil wir sind jetzt 2 Jahre schon hier runtergefahren und das hätte sich dann nicht gelohnt oder wie auch immer, sondern sie haben immer gesagt, wenn du keinen Spaß mehr hast, dann hör auf damit, dann geh wieder zurück nach Tennenbronn und spiel dort wieder Fußball, mach deine Ausbildung weiter. Ich habe nie den Druck gehabt und bin immer wieder heimgekommen und selbst meine Schwester war dann immer gut drauf, obwohl auch sie ja drunter ein bisschen leiden musste, dass meine Eltern immer wieder weg waren, ich immer wieder weg war. Also ich bin wirklich so aufgewachsen, dass meine Freunde, wenn ich den einen Tag frei hatte, den Mittwoch, dann wusste ich, dass alle da sind und alle mit mir was machen und alle mit mir was unternehmen, dass sich da jeder so ein Stück weit das frei boxt, dass er mit mir dass ich auch mit jemand was machen kann und da bin ich ihnen für ewig dankbar und wie gesagt, für mich gäbe es keine schönere Jugendzeit.
Das klingt eigentlich sehr idyllisch und jetzt bist du selber Vater, hast eine Tochter, hast du gerade schon angesprochen, 2 Jahre ist die alt, Nele. Wie viel Zeit nimmst du dir und wo packst du somit an im Alltag? Ich habe auch ein kleines Kind, ich weiß, wie viel Arbeit das ist und wie erschöpft man manchmal ist irgendwie durch den ganz normalen Alltag einfach nur. Wie geht dir das? Du musst ja fit sein. Also wie viel übernimmst du so von allem?
Ja, ich versuche da schon auch meine Frau zu entlasten, weil ich glaube, als Mann merkt man es dann, glaube ich, erstmal, wenn man so einen ganzen Nachmittag dann das Kind mal hat und die Frau und zu der Frau sagt, komm, jetzt geh ich mal einkaufen oder geh mal in die Stadt oder mach, was du willst, dann merkt man erstmal, wie anstrengend das ist. Ansonsten sagt man ja, jetzt, du musst ein bisschen aufs Kind aufpassen und so, aber wenn man es wirklich dann selber macht, glaube ich, dann sieht man erstmal, wie anstrengend das ist und ich versuche da schon, so gut es geht, sie auch dann zu entlasten, wenn ich daheim bin. Klar, wir sind viel unterwegs. Es gibt immer wieder Wochenende, wo wir 2 oder 3 Tage weg sind. Wir haben natürlich auch unter der Woche dann Trainingszeiten, wo es auch nicht so einfach mache. Aber wie gesagt, wenn ich dann frei habe, dann versuche ich schon die meiste Zeit mit denen zwei zu verbringen. Und ein Ritual ist eigentlich, dass ich schon jeden Morgen Frühstück für die Kleine mache und wir dann gemeinsam frühstücken.
Mhm. Also Christian Günther kennt sich aus in der Küche. Das ist schon mal gut, wer weiß, wo die Kaffeemaschine steht.
Unser Podcast heißt ja Female View on Football. Also Anna und ich wollen ja quasi so den weiblichen Blick auf den Fußball quasi verdeutlichen, weil uns manchmal aufgefallen ist, dass einfach Männer und Frauen manchmal auf die gleiche Situation total unterschiedlich gucken. Mhm. Merkst du manchmal auch, dass deine Frau auf alles, was hier so geschieht, auf das ganze Fußballgeschehen, dass sie manchmal ganz andere Eindrücke hat als du?
Ja, komplett. Ich glaube auch, wenn ich viele Dinge erzähle zu Hause, wie man auch als Fußballer dann wieder zurückstecken muss oder mal eben nicht seine Meinung sagen kann. Meine Frau ist jemand, die ja doch auch so ein bisschen raus ihre Meinung sagt und sie sagt, also sie hätte es so jetzt niemals sagen können, sie hätte da jetzt wirklich mal einfach einen raushauen müssen, weil das wird aus ihr mal so rauskommen. Klar, in der Mannschaft steckt man ja auch immer wieder zurück, persönlich, oder versucht dann auch irgendwie die anderen Jungs zu verstehen, und wenn ich ihr dann natürlich so Stories erzähle, dann würde sie sagen, also sie könnte es 0,0 da irgendwie da sich auch so zurücknehmen. Ich glaube, da sind wir schon auch ab und zu dann ja, anderer Meinung, aber da ist dann echt so, dass jeder anders reagieren wird auf gewisse Situationen.
Und ihr habt ja schon auch einen schwierigen Weg hinter euch. Deine Frau, damals deine Freundin, hatte Krebs, Lymphknotenkrebs mit 21. Da wart ihr noch gar nicht so lange zusammen. Und ja, wir haben auch viel darüber gesprochen, weil wir wollten dir unbedingt an dieser Stelle auch nochmal ein Kompliment machen. Du hast dir damals die Haare abrasiert, da hast du natürlich viele Komplimente bekommen, aber ich glaube, dass wir als Frauen...
Für uns sind Haare ja was Besonderes, das ist ein großes Statement.
Du hast in dem Moment einfach gezeigt, dass du verstanden hast, wie wichtig Haare für Frauen sind, weil Frauen eben in der Gesellschaft immer sehr nach Äußerlichkeiten auch bewertet werden und das in Frauen natürlich auch, sage ich mal, was auslöst.
Klar.
Wir haben auch, glaube ich, manchmal immer so einen unnötigen Hang zur Perfektion, weil wir natürlich immer oft so gesehen werden. Und ich fand es so irgendwie so bewegend, dass du das gemacht hast, weil du in dem Moment einfach echt gezeigt hast, dass du etwas ganz Wichtiges, was Frauen wichtig ist und was sie irgendwie auch ausmacht, dass du das verstanden hast. Das fand ich wirklich super.
Ja, das hat meine Frau damals, das war natürlich für sie schon, ich meine, der Körper verändert sich durch diese ganzen Medikamente etc. Du kannst ja nicht wirklich viel Sport machen in der Zeit und dann eben auch noch die Haare weg, da ist so viel Weiblichkeit, das ein Stück weit verloren geht. Und ja, das war eigentlich echt das Erste, was ich ihr auch gesagt habe, als die Diagnose kam, dass ich das auf jeden Fall mitmachen werde. Und ich muss echt sagen, das war selbst für mich ganz, ganz komisch. Und ich glaube eben, für eine Frau ist dann nochmal viel, viel schlimmer, weil bei mir ja dann relativ schnell auch wieder die Haare so gekommen sind. Aber für eine Frau ist dann schon auf das Ganze on top, auf die Krankheit, war es dann schon echt schon schlimm.
Ich glaube, Frauen brauchen das auch für so viel Selbstbewusstsein, ne? Dass sie sich weiblich fühlen, dass sie irgendwie das Gefühl haben,
sie sind
schön.
Ja, was ja normal ist, glaube ich, ja.
Und das ist bei Männern, aber ich glaube, Männer sind so ein bisschen relaxter.
Ich konnte ihr auch immer wieder sagen, dass ich da null Problem damit habe, aber da ging es einfach auch um sie selber.
Genau.
Da ging es gar nicht darum, dass ich das okay
finde. Und sie hatte nicht die Wahl, ne? Sondern es war einfach so. Jetzt habt ihr danach ein Kind noch bekommen, was auch ja nicht selbstverständlich war. Ihr habt euch total darüber gefreut. Anna und mich interessiert, das haben wir gestern auch besprochen, vor allem so, was nimmst denn du mit ins Jetzt aus dieser Zeit? Also was habt ihr so gelernt, was hast du einfach gelernt, so aus dieser harten Zeit, die ihr da zusammen durchgemacht habt, für dein Leben jetzt?
Also zum einen, glaube ich, haben wir für unsere Beziehung gemerkt, dass es auch Arbeit ist, gerade auch den anderen zu verstehen. Weil in so einer Zeit sieht man dann erstmal, auch im Nachhinein, das war schon extrem schwierig, weil für mich war es dann so, okay, die Diagnose war, okay, der Krebs ging zurück, es ist prinzipiell weg, klar, man weiß nie, kommt's wieder. Und für mich war es dann so, okay, ja, jetzt ist ja eigentlich, jetzt haben wir es geschafft, so. Aber dass bei ihr das erstmal noch weitergeht mit dieser Ängste, mit diesem, also die schlimme Zeit war eigentlich gar nicht mal die Zeit, wo die Chemo war, sondern die war eigentlich eher danach. Weil da das Verständnis füreinander zu entwickeln, das hat echt auch eine Zeit gebraucht und viele Gespräche. Und ich glaube, da sieht man dann erstmal, ja, wie viel man kommunizieren muss, wie viel man auch auf der andere eingehen muss und einfach auch reden muss, damit man der andere versteht, weil das war schon schwierig und ich glaube, das ist was, wo ich auf jeden Fall mitgenommen habe und natürlich eine gewisse Demut, dass an allererster Stelle erstmal die Gesundheit steht und die Familie steht einfach. Genau, und ich glaube, das habe ich in meiner Karriere bisher schon immer so gehandhabt und es war auch in der Zeit wieder so dieses positive Denken, dieses wirklich nicht aufzugeben, egal ob ein Arzt gesagt hat, ja, sie werde keine Kinder mehr bekommen, war bei uns immer dieses, natürlich war da erstmal ein Schock da, aber es war immer dieses, wir werden alles versuchen, dass es vielleicht funktioniert und dann hat es funktioniert und es hat schon gezeigt, dass man mit dem Wille und mit dem Einsatz dann auch einfach Berge versetzen kann. Ich glaube, das hat es mir dann nochmal wirklich extrem verdeutlicht, dass es so ist.
Wie ist es jetzt mit deiner kleinen Tochter kurz vor Weihnachten? Die ist jetzt 2, da versteht man ja schon total viel.
Ja, sie hat, das macht meine Frau echt super. Da ist man, glaub, da bin ich auch froh, dass da Frauen einfach anders sind wie Männer, weil ich hätte jetzt, glaube ich, die Kleine nicht so drauf vorbereitet und ihr so viel erzählt und der Nikolaus kommt und das war echt süß, weil die Kleine dann vor der Kamin Kekse gestellt hat und ein Glas Milch, weil der Nikolaus durch den Kamin kommt und also all diese Dinge. Da bin ich echt froh, dass da meine Frau da echt hinterher ist. Für die Kleine war es natürlich extrem schön.
Und das heißt, du musst jetzt aber natürlich noch Geschenke für deine Frau kaufen oder hast du schon erledigt?
Die habe ich sogar schon.
Bist du so ein Online-Einkäufer oder hast du gelernt, ja?
Ja, ich muss sagen, mittlerweile, das Problem ist ja wirklich, ich mag das eigentlich gar nicht. Also ich kaufe wirklich auch nicht gern online ein, aber mittlerweile ist echt so, dass viele Läden halt dann gewisse Dinge gar nicht mehr haben. Wenn man dann in die Stadt geht oder gerade das, was man will.
Was denn so für Sachen?
Ja, ich kann jetzt nicht sagen, was ich ihr schenke. Ich würde es euch gern mitteilen, aber das
leider kommt der Podcast vor Weihnachten, genau, das geht nicht.
Das gab es in Freiburg nämlich nicht. Ich musste das bestellen, das war das Problem.
Aber das ist ja toll, dass du drüber nachdenkst und wenn man ein Wurst hat, finde ich, das ist ja immer schon mal gut. Aber es gibt Leute, habe ich mal gehört, also nicht, ne? Die bestellen.
Nee.
Es gibt Leute, die bestellen Windeln online.
Was?
Wo ich denke, okay. Wahnsinn.
Den Weg kann man noch machen, oder?
Zum in die Drogerie.
Ja, ich glaube, das ist halt, mittlerweile wird es halt dann einfacher. Ja? Das ist, und ich glaube auch, viele Läden haben halt dann einige Dinge auch gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist so ein Teufelsrad, das sich so dreht. Ich hoffe, dass man da irgendwie ein bisschen dagegen wirken kann.
Also Valeska, du musst jetzt nämlich gleich deine Tochter Nele abholen, genau, aus der Kita. Deshalb müssen wir jetzt Schluss machen. Aber wir haben gestern darüber diskutiert, ob wir vielleicht das letzte Wort unserem Gast überlassen. Und da Christian sicher so
hat mal eine ganz wilde Idee
über unseren W-Fragen. Lieber Christian, könnten wir dir jetzt anbieten, dass du das letzte Wort im Podcast hast? Und vielleicht hast du ja mal eine Frage an uns. Gibt es da irgendwas, das du weibliche Journalistinnen oder Frauen schon immer mal fragen wolltest?
Das gibt es sogar tatsächlich.
Siehst du?
Mich würde es interessieren, ob ihr oft auch so ein Stück weit angefeindet werdet, dass ihr eben in diesem Fußballbetrieb mit drin seid und euch zum Fußball äußert und ob da wirklich viel Negatives kommt oder auch viel, ja, Positives, dass die Leute sagen, hey, das finden sie super oder wie das ist, das würde mich mal interessieren.
Also das ist natürlich auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir wollen, dass unsere Meinung auf den Fußball, also der weibliche Blick, mehr gehört wird. Denn natürlich stellen wir immer noch fest, ja, dass das für manche Leute noch befremdlich wirkt, wenn wir über Fußball sprechen oder dass wir einfach manchmal auch gar nicht ernst genommen werden. Lustigerweise passiert mir das nie, zum Beispiel im Gespräch mit Spielern oder Trainern. Da habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass ich ernst genommen werde. Ja. Es ist doch oft eher draußen in der Welt, manchmal bei Kollegen, die sich natürlich auch nicht so gut damit anfreunden können, dass da jetzt vielleicht Frauen sind, die auch mitmischen. Oder klar, die uns oft gestellte Frage, ja, interessiert dich das denn wirklich? Also klar.
Man muss sich vielleicht erstmal so ein bisschen beweisen. Also wenn man irgendwo hinkommt, dann ist das vielleicht erstmal, kennt die sich wirklich aus? Kommt so eine latente Frage, die liegt da so. Und dann geht es irgendwie nur über Kompetenz und Vorbereitung. Wenn man gut vorbereitet ist, dann erklärt sich das am Ende alles von selbst. Ja. Also jetzt
wir
sind wir schon ein paar
Job
Jahre
ja
unterwegs.
Aus Leidenschaft, ne? Also das ist ja tatsächlich eine Leidenschaft, sonst würden wir
ja, ich glaube, sonst würde man sich es auch nicht antun, in Anführungszeichen, dann sich das irgendwie zu geben, dass da Leute irgendwie sich darüber so äußern.
Genau.
So.
Wir müssen leider Schluss machen.
Wir müssen Nele Schluss
wartet
machen.
In der Nele Kita.
Wartet.
Lieber Christian, es war uns wirklich eine Freude. Ich glaube, wir haben noch so viele Dinge auf dem Zettel stehen.
Wir müssen uns nochmal wieder treffen.
Dürfen wir nochmal wiederkommen?
Ja, auf jeden Fall. Ah, sehr gerne.
Sehr schön. Dann liebe Grüße an deine Frau und an deine Tochter. Fröhliche Weihnachten und
vielen Dank für deine
alles
Zeit.
Alles Gute für dich.
Euch auch frohe Weihnachten. Gute
Danke.
Zeit.
Herzlichen
Dankeschön.
Dank.
Gerne.
Female View on Football. Ein Kicker-Podcast, präsentiert von LinkedIn.